F, ne?
Okay.
Jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ob du wirklich richtig stehst, sagt
Siehst du,
dir, wenn
wenn
das
das
Licht
Licht angeht?
angehst. Ob ihr wirklich richtig steht, so war's. Wisst ihr, wenn das Licht angeht? Heute mit Kamerakind ABBA.
Weißt du jetzt schon welche?
Nee, aber du guckst ja gar,
Also
deswegen habe ich nicht
nein,
geguckt.
gucke ich noch nicht,
Okay, dann
aber
guck
jetzt
ich.
mache ich ein F.
F. F.
F.
F.
Läuft schon?
Läuft. Gab es nicht mal so Hustensaft, der auch komische Sachen im Kopf macht? Habe ich gerade bei South Park gesehen.
Stimmt.
Dann hätte ich den jetzt gern. Mach mal eine dunkle Kescherwelt bunter. Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen, den Küchenstudio.
Ausgabe.
199.
F.
So ist es.
Wohl. Ich habe gerade überlegt, ob wir die Heizung auch ausmachen müssen wegen der Geräusche, aber das müssen wir ja gar nicht im Podcast. Wir mussten nämlich am Sonntag bei Herrn Stottko im Studio die Heizung, die Etagenheizung ausschalten, weil es sonst zu viele Geräusche gegeben hätte.
Ja.
Das war schon frisch dann.
Allerdings, der hat ja wenigstens in seiner Wohnung noch Ober- und Untermieter, sodass also eine gewisse Wärme vorgesehen ist. Aber
ja,
in unserem Proberaum ohne Heizung, das war viel schlimmer.
Ja. Ja, es war trotzdem sehr lustig. Und dann in den Aufnahmepausen hat er die Schnellheizung angemacht, sprich den Backofen.
Ja,
das Problem war, als wir dann wieder weitermachen wollten, knackte der noch beim Abkühlen
ja,
etwas
super.
Nach, sodass wir noch warten mussten.
Also wenn ihr jetzt auf der CD dann irgendwie, wenn die dann rauskommt, irgendwie seltsame Knackgeräusche hört, das war Absicht.
Ja.
Wir bringen immer gern Atmosphäre in die Songs und in diesem Fall muss euch einfach warm ums Herz werden.
Ja. Nee, also das war ja lustig. Nee, hier knackt das nicht.
Nee, hier ist auch überhaupt keine Heizung an.
Nee.
Was daran liegt, dass hier Rohre, hier hinter diesem Ding sind Rohre.
Ja.
Und die heizen so dermaßen, dass dieses Zimmer warm genug ist.
Das reicht, genau. Ja.
Nee, und wolltest du mich nie was fragen?
Was wollte ich denn fragen?
Wolltest du mich nie was fragen?
Halt.
Du wolltest mich doch was fragen. Thomas, wieso klingst du heute so scheiße? Jetzt du.
Das, soll ich jetzt antworten?
Nee,
also,
bist du Thomas?
Thomas, warum klingst denn du heute so scheiße?
Weil ich total erkältet bin.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Ja, weil sonst denken nämlich die Hörer den ganzen Podcast-Raum, oh, der ist ja total erkältet, warum sagt er das nicht einmal? Jetzt müssen wir da die ganze Zeit voll drauf achten.
Ja.
Weißt du,
ja.
So ist es jetzt einmal durch, das
okay.
Thema. Und
warum klingst du heute so?
Ich bin ein bisschen erkältet.
Okay. Hast wieder im Nachtcash gemacht bei Regen.
Nee, ich weiß gar nicht, ich bin Bahn gefahren, vielleicht.
Baden?
Bahn.
Bahn.
Deutsche Bahn.
Ja.
Ich fahre ja nicht freiwillig Bahn, aber jetzt am Wochenende in Hamburg bin ich Bahn gefahren.
Und da meinst du, haben deine mit dir Mitreisenden
mich alle voll angehustet.
Verteilt, was zu verteilen war. Und
das ist
du
meine
hast
einzige
gesammelt,
Erklärung.
Was zu
Sonst
sammeln
kann
war.
Das ja gar nicht sein.
Hm.
Ich hatte übrigens vorher einen schönen Job und das wiederum führt uns dann auch gleich zum ersten Thema. Ich war bei einer Blindenführung im Museum.
Mhm.
Museum ist ja in der Regel zum Angucken.
Museum weiß ich, ja.
Ist oft zum Angucken.
Kann ich einordnen?
Und moderne Museen kümmern sich aber mittlerweile darum, dass auch blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung sich den Kunstwerken nähern können.
Ja.
Und dafür hat das Staatliche Museum in Schwerin so ein kleines Büchlein entwickelt.
Mhm.
Wo bestimmte Bilder, also natürlich nur Bilder, wo es auch funktioniert, nochmal mit so einer Folie überlegt sind. Und diese Folie bietet Tastmöglichkeiten auf 7 Ebenen.
Mhm.
Also hundsteures Zeug wird in Leipzig gefertigt, extra gezogen nach den Bildern. Und dann können Sie halt die Wolken ertasten, die Windmühle, ne, alles, was dann so auf Bildern so zu ertasten ist. Natürlich gibt es da noch eine kleine Hör-CD dazu. Dann kriegen Sie noch Impulse, wie die Farben aussehen. Ich hatte aber jetzt einen an meiner Seite, der geburtsblind ist, so nannte er es selber. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, und was passiert jetzt bei Ihnen im Kopf, wenn Sie das so tasten? Kommen dann so Bilder? Sagt er, nee, Bilder habe ich nicht, gibt's bei mir in der Welt nicht.
Ja.
Ich habe keine Bilder, sondern ich übersetze es tatsächlich in andere Tasterfahrungen.
Mhm.
Also er hat schon mal eine Tasterfahrung gemacht, die so war und so zieht er dann die Analogien. Fand ich hochgradig spannend.
Mhm. Na, ich kann mich an ein Projekt erinnern, auch für das Museum, ich meine auch für das Staatliche Museum, wo es genau darum auch ging, also auch Sehbehinderte, aber auch für beispielsweise ausländische Besucher oder auch ältere Besucher oder auch grundsätzlich Besucher, die dann halt mithilfe von Bluetooth-Navigation geleitet werden. Ne, also du kannst ja mit Bluetooth hat ja keine große Reichweite. Mhm. Du kannst ja aber mit Bluetooth-Empfängern, Sendern auch einen Standort ermitteln, um dann halt zu sagen, du stehst jetzt vor diesem und jenem Kunstwerk und da ist Folgendes und so weiter und so fort. Ersetzt nicht das, was du gerade beschrieben hast, aber ist halt auch, geht auch so in Richtung Navigationshilfe. Ne? Mhm. Es ist so ein bisschen der Erklärbär, der da durchkommt, der aber auch im Zweifel dich ganz gut leiten kann. Das war mal so ein Forschungsprojekt, fand ich auch ganz spannend. Also Indoor-Navigation, wenn du willst, wenn du so willst, gekoppelt mit Informationen jeglicher Art.
Ja.
Fand ich auch ganz, ganz spannend, weil, ne, du hast ja zum einen irgendwie dieses, wie erkläre ich jetzt das Kunstwerk, zum anderen aber auch das, Vorsicht, da steht eine Stele mitten im Raum.
Ja, nicht
Kunst
ganz
oder muss das weg? Ja.
Und das erste Thema, das ich da jetzt mit anfeaturen wollte, quasi mit der persönlichen Nicht-Geocaching-Erfahrung, ist ein Guide for Blind. Mhm. Und zwar ist das eine Plattform, die Information, Navigation und Kommunikation abbilden soll. Speziell natürlich für blinde Menschen. Und nach Vorgaben des Kreises Soest wird ein GPS-Zusatzempfänger entwickelt, der also GPS und GLONASS kann, aber auch Galileo nutzt. Und mit dem man dann entsprechende Wege innerhalb des Kreises so absolvieren kann, dass blinde Menschen damit zurechtkommen. Mhm. Ne, also der Blindenhund in GPS quasi. Mhm. Gibt es einen sehr schönen Beitrag, den verlinken wir natürlich gerne, einen Hörfunkbeitrag, weil sich die Öffentlich-Rechtlichen ja immer so komisch haben mit ihren Rechten, können wir es jetzt leider nicht direkt einspielen, sondern ihr müsst das euch selber erklicken. Aber da hört man den dann auch reden. Ist hochspannend, fetzt.
Ja, da stößt, also bei solchen Sachen, also das Führen von zum Beispiel Blinden, stößt das jetzige GPS ja auch so ein bisschen an Grenzen durch die Ungenauigkeit, ne? Also das ist, glaube ich, schon ein sehr spannendes Thema, durch welche Dinge du das ergänzt, damit es genauer wird. Ja, also die Anzahl der GPS-Satelliten, die kann man gnadenlos erhöhen, um irgendwann in den Meterbereich zu kommen. Aber oder halt hundsteure Technik, so wie die Vermesser haben, ne? Dass du tatsächlich auf einen Millimeter, hätte ich fast gesagt. Sind die Millimeter? Nee, Zentimeter, ne? Die Vermesser?
Also ich glaube, die Vermesser sind, glaube ich, im Millimeterbereich, ja? Oder? Mhm. Also dann mit verschiedenen anderen Hilfen, aber ja, 100% sicher bin ich nicht. Mhm.
Nee, aber da ist ja tatsächlich irgendwie so eine technische Grenze dann auch, ne? Also da ist es dann schon mal relevant, ob das Hindernis 1 Meter oder 5 Meter von dir entfernt ist.
Absolut.
Und da muss man das mit irgendwas anderem dann ergänzen. Schall zum Beispiel.
Also ich lese es nochmal kurz vor, weil es jetzt nicht ganz klar geworden ist mit meiner ersten Stammelei. Das Projekt Guide for Blind, neue Wege im Tourismus auch für blinde und sehbehinderte Menschen, ist Teil der Initiative NAV for Blind und ein regionförderndes touristisches Infrastrukturforschungsvorhaben. Durch die Entwicklung und Pilotierung, die könnte man lieber deutsch schreiben, barrierefreier Tourismusanwendungen und verkehrsmittelübergreifender Navigationslösungen für blinde und sehbehinderte Menschen, wird dieses Projektvorhaben zur Verbesserung der Mobilität und der Lebensqualität dieser Menschen beitragen und die Region Soest so zu einem vorerst einzigartigen Ort in Deutschland machen. Also wie gesagt, man hört sich's am besten an. Ich fand es in dem Radiobeitrag am anschaulichsten. Ehrlich gesagt, vielleicht, weil es einfach auch der Sache sehr gerecht wird.
Ja. Ja, schön. Das sind so die Alltagsprobleme, die man so schön lösen kann eigentlich, ne?
Ja, da wird Technik auf einmal, also gerade finde ich, für Menschen mit Behinderung kann Technik ja so unglaublich viel leisten.
Ja, und kommt raus aus dieser Spielschiene, aus dieser Spielecke. Wobei ohne die Spielecke, glaube ich, gäbe es viele Anwendungen gar nicht. Also Anwendungen im Sinne von Tools oder Technologie oder einfach von durchdachten Konzepten auch, ne? Und da finde ich das immer ganz gut. Und das sehen wir auch an vielen anderen Stellen, dass halt tatsächlich irgendwie das Spiel Mittel zum Zweck ist, ne? Um spielerische Art und Weise zu nutzen, um etwas zu entwickeln. Also Cord ist ein schönes Beispiel, ja, ne? Wo du halt ein Spiel nutzt, um Daten zu validieren. Es würde sich niemand hinsetzen und da endlose Tabellen durchrandalieren und sagen, ja, nein, weiß nicht, ja, nein, ja, ja. ne, das macht halt keinen Spaß, so wie du halt diese Spielkomponente reinbringst und eine Highscore-Liste, ist ja bei vielen irgendwie der Ehrgeiz dann geweckt und es geht los.
Hieß das nicht Gamification? Hm?
Genau, das ist ja das neudeutsche Schlagwort dafür. Und Ingress ist ja nichts anderes.
Ingress ist nichts anderes.
Ja, also es hätte ja keiner Bock, irgendwie durch die Stadt zu ziehen und sämtliche architektonisch relevanten Dinge zu fotografieren und mit einem Hinweis, muss man gesehen haben, in irgendeine Datenbank zu knacken. Nein, stattdessen werden daraus Portale gemacht und es geht plötzlich um die Weltherrschaft, grün oder blau. Also blau natürlich.
Hast du die Weltherrschaft eigentlich schon?
Also ich bin kurz vor Game Over, sozusagen.
Verdammt.
Und ja.
Ist das, was der Herr Norris schon erreicht hat, der
Klaus? Ich glaube ja. Also es ist ja auch spürbar stiller geworden bei ihm, was das Thema betrifft. Und das scheint so ein bisschen, also wenn da an der Spielmechanik nicht mehr gedreht wird, glaube ich, erreichst du da relativ schnell irgendwie diesen Punkt, dass es dann noch wieder abebbt.
Aber wirst du dann nicht, ich hatte den Eindruck, jeweils bei Twitter, dass man dann so als Held mit der blauen Rüstung, 8-Ender, wäre das ja wahrscheinlich, ne? Mhm. Level 8, dann gebraucht wird wiederum von Spielern mit weniger Level, um deren Projekte zu unterstützen.
Es verändert sich halt komplett, ne? Das, was du machst oder machen kannst, da ist der bis dahin vorhandene Anreiz plötzlich weg, also zu leveln. Ne, der ist nicht mehr da, also klar. Dreht sich das Spiel komplett für dich. Also du hast dann eher so Meta-Aufgaben.
Ja.
Ja, und musst halt zum einen dafür sorgen, irgendwie, dass das Spieler nachwachsen und auch relativ schnell hochleveln, weil nur im hohen Level sie sinnvoller agieren können. Und auf der anderen Seite bist du halt jemand, der ja so strategisch denken muss dann. Und das, glaube ich, liegt nicht jedem. Und vor allem liegt nicht jedem, dass sich dieses Spiel, wie gesagt, von dieser, wie es sich anfühlt, dann einmal komplett dreht. Aber mal gucken. Aber wie gesagt, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie man durch ein halbwegs gutes Konzept irgendwie Leute dazu kriegt, Dinge zu tun, die sie sonst nie freiwillig getan hätten. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass man in der eigenen Google-Historie, da gibt es ja dieses Latitude-Gedöns, dann nachgucken kann, wo man überall unterwegs war. Und diese Daten hätte man Google, glaube ich, nicht freiwillig gegeben, wenn Google gefragt hätte, können wir diese Daten nutzen. Ne? Naja.
Opfer des Spiels.
Ja, also es ist nach wie vor halt ein spannendes Spiel, ohne Zweifel. Aber ja, es ist dann auch irgendwann reicht es dann auch. Hast du schon mal deinen Latitude-Standortverlauf dir angeschaut?
Überhaupt nicht.
Ne?
Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe Latitude überhaupt nicht laufen.
Mm. Also man kann ja unter maps.google.com/location-history, ein Wort, dann gucken und dann sieht man zum Beispiel, was waren die zuletzt besuchten Orte, also wo man dann auch eingecheckt hat, beziehungsweise was Google alles so sich gemerkt hat. Wie verbringe ich meine Zeit? Aufgeteilt nach Zeit bei der Arbeit, Zeit zu Hause und Zeit unterwegs.
Ja. Das ist ja fies.
Und Zeit bei der Arbeit wird dann halt nach Wochentagen nochmal durchschnittlich wie viele Stunden pro Woche und wie viel zu Hause und an welchen Orten warst du, wann hast du welchen Ort besucht und so weiter und so fort. Und dann siehst du auch deine Fahrten, wo du dann halt irgendwie so unterwegs warst. Und das sind, wie gesagt, Daten, die Google ja ohnehin immer erhebt, wenn du halt Dienste nutzt und du kannst in deinen Einstellungen das natürlich auch löschen und so weiter und so fort und dann gibt es ja auch so eine nette Information, wie viele Kilometer hast du bislang zurückgelegt und wie viele Kilometer sind es noch bis zum Mond?
Und? Wie viele Kilometer hast du noch bis zum Mond?
Nee, ich habe den Dienst halt auch nicht immer eingeschaltet, aber von heute zum Beispiel ist schön zu sehen, wo ich da unterwegs war und wo ich lang gefahren bin und wo ich auch angehalten habe und sowas alles und naja.
Ne? Du gläserner Bürger, du.
Ja, in gewisser Weise sind wir das ja alle. Also, ne, heute kam erst wieder ein schönes Foto und auch da war ja abzusehen, wann ich wo wie zu schnell war.
Teuer?
Na, geht so.
Ja, gut.
Immer noch billiger als einen neuen Führerschein zu beantragen. Aha. Mhm. Naja. Dich reizt sowas gar nicht, ne? So Gamification?
Nee, das, also Da hört es bei mir im Gegenteil, da hört es bei mir ganz oft auf.
Mhm. Weil?
Weil ich das nicht empfinde, also ich möchte eigentlich mein Hobby, meine Freizeit nicht empfinden als ein Wettrennen um irgendwas. Mhm. Das habe ich, also ich habe zwar viel Sport gemacht in meiner Jugend, aber immer eher um das Sportmachens willen. Mhm. Und dass ich dann immer noch andere besiegen musste in irgendeiner Weise. Ja, das gehörte halt dazu, aber war nicht mein vorrangiges Ziel. Und das hat sich fortgesetzt. Also Erster zu sein, ist nichts, was mir unbedingt wichtig ist. Also ich mag lieber so Sachen, in denen man gut sein kann, aber wo man nicht messen kann, wer der Beste ist. Mhm. Ne? Also so wie also in seinem Beruf möchte man ja gut sein. Ne? Sonst macht es ja keinen Spaß. Man möchte ja irgendwie gut sein und auch irgendwie besser werden. Das in den Dingen, die man so immer zu tut. Und da ist es mir aber sehr recht, dass ich nirgendwo messen kann, wer ist jetzt der Allerbeste. Und welche Regeln muss ich sozusagen befolgen, um der Allerbeste zu werden. Sondern in solchen komplexen Dingen wie dem Berufsfeld gibt es ja ganz verschiedene Wege, gut zu sein. Ne? Und da gucke ich eben eher, was passt zu mir. Auch so, dass ich mich nicht so viel verbiegen muss.
Mhm. Ja. Ja, es gibt ja etliche Dienste, wo genau dieses Spielprinzip dafür sorgt, dass Leute etwas bewerten, etwas machen, was sie sonst nicht freiwillig tun würden. Also angefangen von Foursquare, ne, wo du halt mit einer Anzahl von Check-ins irgendwie Punkte sammelst und dann in der Highscore-Liste ganz oben stehst und über halt so ein Kram hier wie Ingress. Aber ja, auch Geocaching. Ne? Also das ist ja...
Klar, aber auch da war ja schon, als wir angefangen haben, relativ klar, da wo die Spitzen sich bewegen, da kommt man nie hin. Mhm. Dann hat man gemerkt, okay, das ist auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, weil es eine Form von Cachen voraussetzt, die wir nicht erfüllen können und wollen. Mhm. Ne, die nie unser wird. Ja. So. Jedenfalls nicht, wenn man ganz oben mitspielen will. Und dann war es auch wieder okay. Und dann kann man sich eben im unteren Mittelfeld oder auch nur im unteren Feld tummeln und ganz geruhsam vor sich hin cachen. Das empfinde ich als angenehmer.
Ja, das geht mir bei Ingress halt ganz ähnlich. Also es ist auch eher so dieses, es ist erstmal neu, erstmal ausprobieren. Das finde ich immer ganz gut, dass man sich eine Meinung auch bilden kann von den Dingen, ohne das von Dritten irgendwie aufzugreifen. Aber es war relativ schnell klar, wenn da halt nichts geändert wird an dem Spielprinzip, ist es halt irgendwie, also ist die Motivation auch endlich. Ne? Es ist halt klar, wenn man viel unterwegs ist, hat es noch einen gewissen Reiz. Da kann man auch ein paar Dinge machen. Wenn man aber in seinem lokalen Mikrokosmos gefangen ist, dann wird es auch schwierig. Und das ist halt auch eine Geschichte, die gemacht ist für, wie nennt man das immer so, Metropolregionen. Ne? Viele, viele Leute, dann ist so ein Spiel auch sehr, sehr, sehr schnell, sehr dynamisch. Wenn man das halt in Schwerin oder in Lübz spielt, dann ist es halt, ja, sag ich mal so, dann ist die Schwelle hin zur Motivation sehr hoch.
Ja, das Gamification, die Verspielerung, die Verspielerung von Sachverhalten ist ja aber durchaus im Geocaching dann doch auch eine Konkurrenzveranstaltung, nämlich wenn es um die Geocaching-Meisterschaft geht. Und da steht die 10. deutsche Geocaching-Meisterschaft an in diesem Jahr. Und es gab bereits eine Qualifikation, die sich im Netz auch eifrig niedergeschlagen hat. Und die hatte es wohl wirklich in sich. Cool. Ich habe hier gerade die Aufgabe 12 vor mir. Und da sehe ich sowas wie zwei Buchseiten mit seltsamsten Hieroglyphen, mit Punkten und Strichen. Und finde heraus, an welcher Stelle du anfangen musst. Finde heraus, wie viele Schritte du bis zum Ende gehen musst. Finde heraus, wo der Hinweis zu lesen ist. Der Kern mit nur einer Stelle, Superhirn, die Uhr tickt. Ja.
Ich möchte lösen. Kohlrabi.
Genau. Genau. Ich lese hier jedenfalls gerade einen Artikel von vom Lyoner Cacher. Auch da hatte sich das Team angemeldet mit Two Cache Finder und Tower 27 und Barbarine. Das Team Dizar-Sucher. Und sie haben sich auch mächtig gequält, wenn ich das hier sehe. Also sie haben ein kleines Zeitraffer-Video schon veröffentlicht. Sie haben die Rätselaufgaben geschafft, die Kreativaufgaben standen an. und haben sich echt damit gequält, wie es aussieht. Also
bei der Kreativaufgabe, das fand ich auch ganz schön, das ist die Aufgabe Nummer 15. Mhm. Übrigens, die 10. deutschen Geocaching-Meisterschaften standen ja auch unter dem Titel Im Zeichen der Rose.
Wieso das?
Komme ich gleich nochmal drauf. Und diese Kreativaufgabe hieß, ihr sollt ein kleines Filmchen drehen. Natürlich soll der Film sich thematisch der Meisterschaft anpassen. Hierfür gibt es keine Punkte, doch Abgabe ist Pflicht. Länge mindestens 3 Minuten, maximal 5. Und Bezug zu Rose wäre schön. Ne? Und dann gibt es eine Wortliste. Und die 5 dieser Wörter aus der Wortliste müssen in dem Film vorkommen. Pantomimisch, Bildersprache und was auch immer. Und die Wörter, die Pflicht sind, waren Aluminium Minimum Immunität. Also nicht nur Aluminium-Immunität, sondern, warte mal.
Aluminium Minimum Immunität?
Immunität, genau. Ah. Jägermeister, Hildesheim, Wanderhure und Kakophonie.
Oh. So. Also gerade Kakophonie stelle ich mir sehr schön vor.
Ja, da kann man viel draus machen. Und das ist halt eine der Aufgaben für diese Qualifikation. Also wie gesagt, wir reden noch über die Qualifikation gewesen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da sich so ein bisschen mitgequält hat. Glaube ich jedenfalls.
Auf alle Fälle stehen die Sieger jetzt auch fest, oder?
Wenn wir jetzt mal unter.
Ich komme hier dummerweise mit meinem Endgerät nicht vernünftig auf die Seite, weil sich hier irgendwas vorblendet.
Ja. Also Plätze 1 bis 18 haben sich qualifiziert und qualifiziert haben sich Plätze 1 bis 18.
Oh, guck.
Ja, die Rübennasen waren übrigens auch dabei. Ja. Team Hansestadt Lüneburg. Mhm. Wo sind denn die Schaumburger? Ach, da, die sind auch noch mit dabei. Ja, aber es sind auch eine ganze Reihe nicht dabei. Das Team Berlin zum Beispiel hat sich nicht qualifiziert.
Oh, das ist doch erfunden worden. Das sind die Lokalmatadoren der GC-Meisterschaft.
Ja.
Naja, nee, es sind ja immer andere, ne? Also GC-Meisterschaft, ihr könnt euch sicherlich erinnern, ne? Also das ist nicht, sind nicht irgendwie festgelegte Teams, die nominiert werden aus dem Kreise der Geocacher, werden die Besten erwählt in der Region und müssen dann dahin zur Meisterschaft, sondern das ist ja alles ein bisschen informeller. Es finden sich Menschen zusammen, die bewerben sich. Und dann geht das los, ne, mit Qualifikationen und Kreativaufgaben. Ja. Und dann geht es endlich zur Meisterschaft selbst.
Ja, spannende Geschichte. Das ist halt, wie gesagt, dieser Sportcharakter dann.
Genau, also da wird es richtig
wettbewerblich. Das Ganze ist dann, also die Qualifikation ist ja, wie gesagt, gelaufen. Die teilnehmenden Teams bekommen die endgültige Bestätigung, steht jetzt vermutlich noch aus, wobei die ja bekannt sind. Und im März geht das Eventlisting online. Der Wettbewerb wird dann stattfinden am Wochenende 31. Mai bis 2. Juni. Und der 1. Juni ist dabei der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Da ist nämlich um 8.30 Uhr die Teamleitereinweisung und um 9 Uhr starten die Meisterschaften.
Frühaufstehermeisterschaft.
Ja, übrigens bis 18 Uhr, dann kehren die Teams zurück.
Manche. Einige von ihnen.
Ja, die es überstanden haben sozusagen. Ja. Ich wollte immer mal mir das mal angucken. Also nicht mitmachen, aber immer mal mir dieses Ereignis irgendwie angucken, ob das wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle, dass die Leute halt mit dem GPS in der Hand losrennen. Ja?
Irgendwo rennen gefragt ist, werden sie auch rennen, natürlich.
Ja. Ich würde es gerne mal sehen.
Ich könnte wetten, dass wir eine Einladung haben.
Ja, mal gucken, 31. Mai ist ja noch ein bisschen hin. Wobei, da fangen bei uns schon die Ferien an, ne?
Nicht nur das, da hat Töchting Geburtstag.
Ja. Siehst du?
Schon wieder.
Schon, geht dann schon wieder nicht.
Geht schon wieder nicht so gut, nee.
Ja. Also nachzulesen unter gc-meisterschaft.de. Das Listing wird demzufolge ja auch demnächst erscheinen. Ansonsten beim Lyoner Cacher mal die Sichtweise eines teilnehmenden Teams. Sehr schön beschrieben, inklusive Videos, die auch verlinkt sind. Link kommt im Beitrag raus. Und beim Lyoner Cacher kann man, wenn einem der Beitrag auch gut gefällt, flattern.
Was war gleich Flatter? Nee, wisst ihr alle mittlerweile, ne?
Warum hast du eigentlich so eine komische Stimme?
Ich kann mit der komischen Stimme aber noch erzählen, dass richtige Absurditäten passiert sind.
Ja.
Ja, also dass Geocacher verklagt werden, ne? Das ist ja schon mittlerweile keine News mehr.
Nö.
Wenn die irgendwo hochklettern oder irgendwo reingehen, wo es jemand anders nicht so gerne sieht, oder wenn sich zwei Cacher bemöpsten gegenseitig, schon ganz klar, sowas passiert immer mal. Aber jetzt hat JR849 tatsächlich den Fall aufgetan, dass ein Geocacher einen Jäger verklagt.
Mhm. Weil?
Weil dieser Jäger eine Kiste entdeckt hat in seinem Wald und diese Kiste dann an den Wegesrand gestellt hat. Und als die nach 2 Tagen da immer noch stand, hat der Mann dann die Truhe ins Fundbüro gebracht. Mhm. Der Schatz allerdings ist samt der Kiste bei der Aktion völlig zerstört worden. Ja, und jetzt hat die Veranstalterin, also sprich die Ownerin, Veranstalterin nennt sie die Presse, die Ownerin 1.500 € Schadensersatz von dem Jäger gefordert. Und zwar Materialwert der Kiste inklusive dem, was drin war, 700 € und nochmal 100 Arbeitsstunden, die in die Kiste investiert wurden. 1.500 € Schadenersatz. Es ging allerdings nicht so gut aus für die Klägerin, für die Geocacherin, da die Klägerin dem Jäger aber nicht nachweisen konnte, dass er die Kiste und ihren Inhalt tatsächlich zerstört hatte, sei sie vor Gericht leer ausgegangen.
Also das mit den 1500 hier Geld klingt zwar erstmal komisch viel, aber auf der anderen Seite, wenn man so das ein oder andere Gesamtkunstwerk, was man so in der, die älteren Cacher erinnern sich, in der Laufbahn schon mal gesehen hat, dann halte ich das erstmal nicht für so abwegig. Also ich kenne jetzt diesen Cache im Detail nicht, aber insbesondere wenn ich so an so ein paar Müstfies denke oder sowas, ja, was da tatsächlich, also Edelstahl kostet halt auch ein bisschen was. Ja. Ja, und dass da halt ein paar hundert Arbeitsstunden in etwas reinfließen, kann ich mir auch erstmal grundsätzlich vorstellen. Von daher ist es erstmal für mich grundsätzlich kein No-Go, dass jemand so viel da ansetzt.
Nö, die Summe schockt mich erstmal auch nicht. Nö. Aber dass man es überhaupt versucht, das einzuklagen, das schockt mich ein bisschen.
Ja gut, das ist halt wahrscheinlich auch die Reaktion drauf gewesen oder das Ärgernis. Ne? Jetzt hat der Jäger meinen Cash und der hat das kaputt gemacht und das geht so nicht. Ne? Warum sollen die uns immer, jetzt werden wir den auch mal. So, das ist so, kann ich mir so als ich will jetzt nicht böse sein und Beißreflex sagen, aber ne, so in die Richtung schon so ein bisschen vorstellen.
Aber vielleicht wäre doch die erste Reaktion gewesen, wenn ich 1.500 € in den Wald schleppe, kurz mit dem Jäger zu plaudern. Mhm. Guck mal, ich schleppe jetzt 1.500 € in den Wald. Kann ich die da hinstellen oder ist das da blöd?
Ja, ja, das klar.
Also wäre jetzt so der Klassiker für mich.
Naja, außerdem ist es ja auch halt noch so ein bisschen Öl ins Feuer, ne? Und gerade vor dem Ausgang, den man natürlich vorher nicht weiß, aber vielleicht erahnen kann, ist es dann natürlich auch eher so ein Präzedenznümmerchen, ne? So, ja, mir als Jäger passiert ja nichts, kann mir ja keiner nachweisen, also meist beim nächsten auch wieder. Ja.
Ja, aber das eher so. Ich überlege gerade, ob es irgendeine Variante gäbe, in der jetzt, ja, gut, nehmen wir an, so eine Kiste ist 100%ig gekennzeichnet. Ich kann also direkt vom Deckel weg, wenn ich den aufgemacht habe, erkennen, wen ich anrufen muss, um zu wissen, wem die Kiste gehört und um möglicherweise auch zu veranlassen, dass sie entweder verschwindet oder aber da bleibt, mit einer kurzen Absprache versehen. Und wenn ich dann losgehe mit dem Spaten und meinem Schießgewehr und das Ding trotzdem zerkloppe, oh, dann mag ein Gericht vielleicht auch zu Geocachers Gunsten entscheiden. Aber so richtig kann ich mir den Sachverhalt nicht vorstellen, in dem das passiert.
Ja, es ist halt auch die also man kennt die Vorgeschichte ja nicht, ne? Also was noch so drumherum passierte. Und vielleicht hat der Jäger schon 20 Mal gesagt, ich will hier sowas nicht im Wald haben. Oder. Also das ist halt ein bisschen schwierig, so aus der Ferne einzuschätzen. Aber also grundsätzlich ist es jetzt natürlich irgendwie, ja, ärgerlich auf jeden Fall. Also, ne, wenn das Ding wirklich so einen Wert hatte, ist es natürlich schon ärgerlich und auch ein Verlust, den man dann an der Stelle nicht so ohne weiteres bereit ist hinzunehmen. Auf der anderen Seite, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, weil, ja, also die Aussicht einfach, dass dann tatsächlich Schadenersatz fließt vom Jäger Richtung Owner, halte ich persönlich für relativ abwegig.
Ich glaube, ich hätte auch eher versucht, mit dem ein Bier zu trinken.
Ja. komm, gib mal wieder raus, das Ding. Hm?
Naja, hat er ja Fundbüro. Ich meine, also die Kiste selbst ist ja offenbar nicht weg. Sie ist eben nur in völlig zerstörtem Zustand offenbar im Fundbüro angekommen. Naja. Aber das kann natürlich auch in den Tagen passiert sein, in denen die Kiste dann am Wegesrand stand. Mhm. Ah, komplizierte Sache. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da... Also, ich hab's eh nicht mit Gerichten.
Ja, höchstens mit denen mittags, ne?
Aber auch nur mit Currywurst. Mit viel Pommes.
Ja.
Ich würde nicht, nee, vor Gericht nicht. Wahrlich nicht.
Nee. Ach, da tue ich mich auch mal ein bisschen schwer mit solchen Sachen.
Vielleicht haben wir nur die schlechten Rechtsschutzversicherungen. Vielleicht würde sich das sofort ändern.
Ja.
Aber wenn ich überlege, dass hier die Strafkammern sowieso alle total und Zivilkammern, dass die alle total überlastet sind.
Ich zahle mit meiner Geocachers Advokat.
Ja, vielleicht ist da noch eine Bildung hier.
Durchaus. Also es gibt ja auch geocachende Versicherungsmakler, die sicherlich eine Rechtsschutzversicherung auflegen, die nur für Geocacher und also für Cache-Owner dann.
Ja, Unfallversicherung, aber auch gut.
Manchmal hilft auch einfach nur Ownerwachs.
Und da haben wir es wieder. Ja. Die älteren Hörer erinnern sich. Ich habe übrigens mal geguckt, ne? Ich wollte jetzt mal aus Spaß rausfinden, ob für die Nummer 200 könnte das ja potenziell interessant sein, wer die ersten Kommentatoren auf unserem Blog waren.
Ich weiß es.
Ich jetzt auch.
Ich weiß, wer der erste Kommentator war. Na, Herr Ardo.
Genau. Herr Ardo von den Ardos. Und gleich danach Herr Rehwald.
Ja. Ja, ja. Und der erste Kommentar war nicht schön.
Aber sehr freundlich formuliert. Also wenn Needs Maintenance, Needs Archived und sowas so freundlich formuliert wären, ich glaube, dann wäre die Welt ein Stückchen besser.
Es herrschte auch damals noch ein anderer Umgangston.
Ja, und wir haben, glaube ich, auch keinen Anlass dazu gegeben, zu glauben, wir sind irgendwie böse, sondern ne, das war der Cache Weltmeer 2, glaube ich. Ne? Weltmeer hieß er, glaube ich. Ein Cache im Brandenburgischen, ich glaube gerade so im Brandenburgischen von Feldberg aus hatten wir den damals erkundet. Altes Militärgelände und es wurde nicht aktiv, also nicht heftig gespoilert, aber weil ich die Befürchtung hatte, dass anhand der Fotos und ein paar von den Infos, die ich da gegeben habe, dann doch gespoilert wird, habe ich das oben drüber geschrieben.
Mhm.
Und da hat Ardo sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, das findet er scheiße. Also das muss nicht sein, dass man schöne Caches jetzt in Blogs durchspoilert. Mhm. Haben wir dann auch nie wieder gemacht.
Nö, wieso einiges nicht?
Ich habe übrigens ganz lange nicht begriffen, dass SBA gar nicht mehr existiert. Mhm. Das heißt, also das hieß doch immer SBA.
Mhm.
Das heißt wahrscheinlich schon 100.000 Jahre nicht mehr SBA. Aber
naja, so bestimmte Sachen gehen halt auch nicht raus. Ne?
Ja, aber also, ich weiß nicht, ob das zu unserer Zeit nicht sogar schon...
Du sagst ja auch immer noch Reichsbahn.
Ja, manchmal.
Ja.
Leninplatz, sag ich
genau,
mal.
Genau.
Und Hermann-Bad-Herrenstraße. Ja.
Die älteren Schweriner erinnern sich.
Genau.
Ja.
Nee, nur Adolf-Hitler-Platz sagt keiner mehr.
Nee, SBA war, weil es einfach so, ich glaube, dem Deutschen gehen dreibuchstabige Abkürzungen leichter von den Lippen als zweibuchstabige. Also
das
NA,
könnte ein Grund sein.
Ne? NA ist halt ein bisschen, es klingt auch nicht so schön wie SBA. Nö.
N.A.
SBA, hier spricht der Chef und ach nee, das ist dann was anderes. Nee, aber deswegen, also dieses sollte archiviert werden, klingt ja auch schöner als braucht Archivierung.
Ja.
Ne? Sollte ist halt immer so schön im Konjunktiv bleiben, ne? Also man könnte drüber nachdenken, ob er archiviert werden sollte, müsste, dürfte. Das andere ist ja schon so verbindlich, ne? Der muss archiviert werden. Das ist so. Deswegen SBA finde ich auch
nötig.
Schöner. Ja, genau.
Hat's nötig, archiviert zu werden.
Genau. SBA finde ich auch unverfänglicher.
Also im Ergebnis sorgt es wahrscheinlich immer für viel Ärger.
Via JR849 auch sehr analytisch untersucht.
Ja, zufällig haben sich da zwei gefunden. Und zwar ist das einmal der JR849 und andererseits ist es, da muss ich eben nochmal schnell unsere Aufzeichnungen durchgucken und andererseits ist es nämlich genau, nee, das ist auch JR84, wieso haben wir den denn zweimal und den anderen gar nicht? ich meine, es ist Geocaching Münsterland gewesen, aber das steht ja bei JR849 Gott sei Dank mit drin, insofern, wenn ich den Text noch einmal komplett lese, während du hier die Hörer unterhältst, dann
ne, du machst das ja schon.
Haben wir sogar eine Chance.
Genau, Enatnor in seinem Blog. Ja.
Genau, und das ist
in
nämlich...
In einer Auswertung von Juni bis September 2012 hat Enatnor in seinem Blog...
Geocaching-ms.de
NA-Loks, also SBAs, in einem gleichen Radius um Münster analysiert. Also nochmal von vorne, worum geht's eigentlich? JR849 hat genau diese Steilvorlage mal genommen und hat Folgendes gemacht. Er hat einen Radius gelegt und hat in diesem Radius die Caches analysiert. Was für Cache-Typs liegen? Typen? Typs. Was für Cache-Typen?
Typi.
Typerati liegen dort. Welche Gründe gab es für NA-Logs? Wie war die Reaktion auf dieses NA-Log? Und wer hat eigentlich dort NA gelockt? Und da auch nochmal, ne? Also sind das jetzt Leute, die nur einmal ein NA gelockt haben oder haben die schon mehrfach und so weiter und so fort? Und hat das mal so ganz hübsch aufbereitet. Also wie gesagt, das geht schon so in Richtung, früher sagten wir Diplomarbeit, heute ist es die Master- oder nee, Bachelorarbeit wäre das. Master, glaube ich, ist noch nicht anspruchsvoll genug. Und hat das mal...
Journalisten nennen es Datenjournalismus.
Okay.
Gab es früher nicht. Weißt du, Daten hat sich früher kein Journalist angeguckt, deswegen gibt es jetzt Datenjournalismus.
Mhm. Genau, und hat das mal auseinandergenommen und das finde ich sehr spannend. Zum Beispiel die Frage, wer lockt eigentlich NA? Sind es, sag ich mal, normale Accounts oder sind es Sockenpuppen-Accounts? Und in dem untersuchten Umfeld waren es halt tatsächlich primär normale Accounts. Die Sockenpuppen waren nur irgendwie, glaube ich, mit unter 5% vertreten. Ja, und das sind so ein paar ganz spannende Sachen. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen bei jr849.de im Blog. Verlinken wir natürlich im Beitrag.
Stimmt, 95% aller NA-Logs kommen tatsächlich von regulären Cacher-Accounts. Mhm. 4,36% lediglich von Sockenpuppen.
Ich fand die Reaktion darauf auch ganz spannend. Ne? Also was passiert nach einem NA-Log? Ist es so, dass der Owner das Ding dann wieder repariert oder gar nicht reagiert oder dass es archiviert wird dann von wem auch immer? Und in der Mehrheit sind die tatsächlich archiviert worden vom Reviewer und nur 15% sind vom Owner dann archiviert worden.
Und lediglich 12% instand gesetzt.
Ja.
In 6% der Fällen war es nicht nötig, in 4% ist es ignoriert worden und noch 10% aller untersuchten Fälle ist ein Ergebnis ausstehend. Aber man kann jedenfalls davon ausgehen, dass fast 70% aller NA-gelockten Caches dann auch archiviert werden.
Mhm.
Ja. Gründe fand ich auch interessant.
Mhm.
80% mangelnde Wartung.
Mhm. Ja, wobei, das ist halt immer so, ne? Was ist mangelnde Wartung?
Also ich gehe schon davon aus, dass also einfach kein Maintenance-Log hinterher geschrieben wurde einfach. Ne?
Mhm.
Also da ist sozusagen bemängelt worden, dass am Cache irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es schon ein bisschen mehr ist als Logbuch ist voll. Ne? Und dann hat eben keiner performed Maintenance hinterher gelockt.
Mhm.
Logtyp? Hä? Grund für einen NA-Log ist ein Logtyp? Das habe ich nicht verstanden. Also Naturschutz jedenfalls nur 2%.
Na, also es steht eine Erklärung dazu, bei etwas mehr als 7% wurde der falsche Logtyp verwendet, meist aufgrund mangelnder Erfahrung oder es wurde Needs Archiv schlicht mit Needs Maintenance verwechselt.
Ah, okay.
Mhm. Das ist halt deswegen ja meine Frage nach der Wartung, ne? Das ist ja dann eigentlich ein NM-Log. Also, ne? Das
genau,
halt,
erstmal, genau.
Hat, also, ne, wenn es in der Reihenfolge ist, ja, erst der braucht eine Wartung und wenn dann keine Wartung kommt, dann würde dann der NA erfolgen.
Genau, NA ist ja eigentlich.
Hat sich keiner drum gekümmert, also muss der jetzt archiviert werden, weil es hat keiner gewartet.
Genau, NA ist ja eigentlich eine typische Variante für heftige Regelverstöße.
Ja.
Ne? Ja, 2 Meter tief verbuddelt, im strengsten Naturschutzgebiet, abseits des Wegs.
Genau.
Baum gequält mit der Kettensäge, um eine Koordinate reinzuschnitzen.
Oder eine Dose, aus der Kabel hängen, mitten in der Fußgängerzone.
Jawohl. Hm? Und mit Zahlen, die nach unten zählen.
Ja. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Deswegen immer die Digitalwecker verwenden. Hört man von außen nicht.
Nee, also wie gesagt, könnt ihr, wie Aber schon gesagt hat, nachlesen, sowohl beim Herrn JR849, der sich da wieder extrem viel Arbeit gemacht hat, aber eben auch, und da nochmal mit einer ganz anderen Sicht, insofern empfehlen wir das ganz, ganz dringend auch, die Erfahrungen eines in Anführungsstrichen selbstherrlichen Oberlehrers, kritisch loggen unter erschwerten Bedingungen, geocaching-ms.de. Hier nämlich geht es insofern noch einen Schritt weiter, als dass hier die persönliche Befindlichkeit im positiven Sinne eine große Rolle spielt. Also hier beschreibt nämlich der liebe Kollege, was er selber erlebt hat nach NA-Logs, die er verteilt hat. Oh, und auch da konnte er sagen, also das Heftigste war wohl eine Drohung, dass er Pisser sich niemals alleine im Wald blicken lassen sollte. Also so weit geht das. Ab 2012 ging das übrigens erst los. Dieser Owner ist in Münster als selbstherrlicher, ewig Besserwissender bekannt.
Naja.
Es kratzt ehrlich gesagt ein bisschen alles an meiner Schale. Denn wie gesagt, für mich ist, man hat ja so Lebensgrundlagen, ne? Und Petzen, das habe ich glaube ich auch oft genug in diesem Podcast erzählt, Petzen ist für mich echt was total Doofes. Ne? Und ich habe glaube ich auch schon oft erwähnt, mein Vorgehen wäre immer die Mail an den Owner und dann gucken, dass man irgendwie über den Weg einen Schritt weiter geht, weil man ja denjenigen auch in der Öffentlichkeit gleich bloßstellt mit einem Lock und man erstmal versucht, den anderen da sauber aus der Nummer rauskommen zu lassen.
Ja.
Hier in Mecklenburg glaube ich oder halte ich das für mich persönlich auch immer noch für das richtige Vorgehen. Ja. Mir sind jedenfalls noch keine so eklatanten Fehlwürfe untergekommen, dass ich gesagt hätte, oh je, da kann ich jetzt gar nicht anders als das Ding sofort abschießen. Ich weiß, also sozusagen im Moment ist die Tendenz, das werdet ihr noch in mehreren Themen heute merken, im Moment ist die Tendenz tatsächlich die, Locked NM, Locked NA, wenn es nicht anders, wenn ihr das Gefühl habt, es muss sein, nämlich und so die Argumentation, um das Hobby zu retten letztendlich.
Genau, im Zweifel ist nämlich genau sonst die Wahrnehmung ja eine andere. Ne, dass die
Cacher machen die, alles kaputt.
Genau, dass die Cacher das auch dulden, dass bestimmte Dinge einfach passieren, wie sie manchmal passieren. Und dass es immer mal irgendwie einen Ausrutscher gibt, ist, glaube ich, auch gar nicht das Problem. Also, ne, wenn es dann natürlich irgendwie in der Konsequenz nachher persönlich wird, mit Drogen etc., dann ja, nicht schön.
Ja.
Kein guter Zustand.
Kuwaiti outet sich nämlich auch in seinem Blog. Kuwaiti sagt auch, ich war's, ich habe N.A. gelockt. Und offenbar bei einem Cache, der extrem aufwendig gestaltet war. Also, wenn man das hier liest. An Station 1 ein Flaschenzug an eine große alte Eiche gebaut. Für Station 2 eine Weide der Länge nach halbiert, eine Leitung eingebracht, die Teile zusammengeklebt und das Ventil mit einem Pfropf aus Weide getarnt. Für das Final an einer Buche mehrere Umlenkrollen, einen Metallwinkel mit Umlenkrolle und eine Tarnung des Seils über mehrere Meter angebracht und im Baum verankert. Also ich gehe davon aus, wer das gefunden hat, der wird sicherlich aus allen Wolken gefallen sein, auch weil das ja ein sehr kreativer Cache gewesen zu sein scheint. Aber das ist natürlich sowas von Öl ins Feuer der Geocaching-Hasser.
Ja.
Tja, ich glaube, da werde ich noch einige Diskussionen aushalten müssen, bevor ich da eine persönliche Wandlung vollziehe. Aber ich verstehe es total gut. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Es geht mir nur persönlich so gegen den Strich, weil es so ein, na ich sag fast urkindliches Prinzip angreift. Petzen ist doof. Klär das.
Kuwaiti hat auch ein sehr schönes Zwischenfazit nochmal gezogen. Wenn etwas passieren muss, dann bleibt also als Mittel der Wahl nur die für die Cacher-Gemeinschaft anonyme Mail an den Reviewer oder das NA-Log. Alle anderen Wege führen, wie die Praxis gezeigt hat, ins Nichts. Es ändert sich nichts am Cache und die Probleme bleiben.
Ne? Tja. Also wir werden noch viele Jagd und Hund, noch viele Arts, noch viele Geckos erleben. Davon gehe ich mal aus.
Ja.
Was macht man eigentlich als Jäger und Förster, wenn man jetzt nicht bei der Jagd und Hund war? Und also gibt es andere Ansprechstellen außer Groundspeak? Ich meine, wer will schon auf Englisch eine Mail in die USA schreiben als lokaler Förster im Revier Damm bei Parchim?
Du meinst der nicht weiß, dass es ja quasi einen Ansprechpartner hier in Deutschland gibt dafür?
Ist jetzt nicht das, was, also selbst wenn bei Google das weiter nach oben gespült wird, ist es jetzt ja nicht... Also gibt es Ansprechstellen vor Ort?
Na, ich glaube wenig, ne? Wenig bis gar nicht. Also in den Naturparks und in den Dingszonen hier ja auch ist das Thema ja bekannt. Ne, da nehme ich einfach mal an, dass der Austausch der Betroffenen untereinander auch funktioniert, also der Gegenseite jetzt quasi. Wenn jetzt aber tatsächlich irgendwie der Jäger oder der Jagdpächter aus Damm bei Parchim so ein Ding in seinem Wald findet und noch nichts davon weiß, wird er im Zweifel, wenn er Lust hat, irgendwie mal googeln, was denn das ist, ne, und gucken. Aber ja, im Zweifel wird er dann halt irgendwie seinem Jagdverband Mitteilung erstatten. Und die werden sagen, ah, haben wir schon mal von gehört, ist ganz schlimm, nimm das bloß weg.
Aber im Zweifelsfall, das wissen wir ja auch, macht er sich damit nur mehr Ärger.
Ja, klar.
Ne, weil Leute, die umsonst suchen, machen natürlich viel mehr kaputt als Leute, die relativ fix etwas finden. Mhm. Ich meine, wir haben uns ja doch... Also eine Vereinslandschaft Geocaching war für uns ja nie wirklich eine Alternative. Mhm. Ne? Schon weil wir auch selber das Spiel gewählt haben, ich darf hier sagen, ne? Mhm. Schon auch weil wir selber das Spiel gewählt haben, weil wir keine Mitgliedsbeiträge, keine Vorstandssitzungen, keine Kassenwarte und ähnliches um uns herum wollten. Jedenfalls nicht mehr, nachdem wir der Pubertät entwachsen waren. Andererseits an solchen Stellen, ne, ist es natürlich, in den USA gibt es das ja schon lange, so lokale Geocaching-Vertretungen, sag ich mal, ist es natürlich vielleicht nicht so schlecht. Ich habe mir in dem Zusammenhang nochmal den Thüringer Geocaching-Verein angeguckt. Den findet man natürlich genau unter den Stichworten. Ne? Also wenn ich jetzt als Jäger sage, ich bin im Thüringer Wald und habe da meinen Geocache und ich weiß schon, dass der Geocache heißt, vielleicht aber einfach, weil es draufsteht,
ja,
ne, dann komme ich vielleicht relativ schnell auf den Thüringer Geocaching-Verein und da finde ich dann einen lokalen Ansprechpartner mit einer Adresse, die mir bekannt vorkommt, ne, also wo ich die Stadt zuordnen kann, wo ich die Sprache spreche, ja, und wo ich im Zweifelsfall auch einfach jemanden anrufen kann.
Also klar, das ist das Thema.
Insofern nehmen diese Vereine vielleicht, also wir hatten ja immer ein bisschen Angst vor so einer Aufsichtsfunktion, aber vielleicht ist es eher im Gegenteil, vielleicht sind sie eher der Puffer.
Na, die Lobby, ne? Und so wie es, sag ich mal, eine Zeit lang die Bestrebung gab, das im Geheimen zu halten, müsste die Bestrebung der Vereine jetzt sein, genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich in die breite Öffentlichkeit zu gehen, um zu sagen, das gibt es und wenn es Probleme gibt, sprecht mit uns.
Beziehungsweise dazu brauchen sie eigentlich nicht die breite Öffentlichkeit, sondern dazu sind natürlich Jagd und Hund, Forstgenossenschaften, Umweltämter, also eher die Leute, die gezielt diese Probleme haben können.
Das meinte ich mit Öffentlichkeit. Also ich meine jetzt nicht, dass Lieschen Müller das weiß.
Du hast von breiter Öffentlichkeit gesagt. Ja, deswegen war ich jetzt von Zeitung rausgegangen.
Nö, das ist für mich schon relativ breit. Also ne, die halt an den, ich formuliere es anders, an den entscheidenden Stellen für eine Öffentlichkeit sorgen und eben nicht im Geheimen das Spiel spielen, sondern sagen, dass es dieses Spiel gibt, wie es funktioniert. Und sich dann immer wieder als Ansprechpartner auch anbieten. Das ist offensichtlich ja, also mir fällt jetzt auf Anhieb keine andere Variante ein, wie man dazu kommt, dass halt der Jagdpächter aus Damm bei Parchim wissen könnte, was er jetzt tun muss, wenn er irgendwas Verdächtiges in seinem Wald entdeckt, zum Beispiel eine in der Mitte geteilte Weide, aus der Kabel hängen. Ja, und
Al-Qaida.
Ja. Naja, klar, also du kannst ja manchmal gar nicht so denken, auf was für Ideen die Leute dann kommen, um was es sich denn handeln könnte. Also, ne, wir haben ja schon, also Drogenversteck, glaube ich, ist ja noch das harmloseste dann bei solchen Sachen, ne? Da sind häufig Leute an einer Stelle und
Sind wir gerne, ne? Metalldiebe.
Ja.
Da wird dann auch schnell mal den Rechner mitgenommen.
Mhm. Nee, und deswegen kann es oder muss es wahrscheinlich Aufgabe von diesen Vereinigungen oder Gruppierungen oder Verbänden oder wie auch immer sein, sehr präsent aufzutreten an den Stellen, wo es wichtig ist, nämlich bei den entsprechenden Ämtern, bei den entsprechenden Lobbyisten der Gegenseite, ob das nun die Jagdpächter sind oder ob das der Verband der Spielplatzbetreiber ist. Weil, ne, also kannst ja manchmal reden, wie du willst, aber der nächste Cache wird dann trotzdem wieder in Nähe eines Spielplatzes irgendwo gelegt. Und,
was ja nicht für alle doof ist.
Ja, aber ne,
wir als Eltern.
Entweder oder, aber ne?
Also, wie gesagt, wir haben jetzt den Thüringer Geocaching-Verein. Mhm. Kennst du noch mehr?
Es gibt mit Sicherheit noch mehr regionale, aber die sind mir jetzt nicht bekannt. Also es gibt ja auch die, sag ich mal, als Zusammenschluss oder wie auch immer man das nennen will, agierenden, aber nicht in Vereinsmentalität denkenden.
Ah, hier, Hoher Norden zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Aber die kommen schon sehr vereinig rüber, ne?
Wenn die
so singen, also, überall, wo sie sind und so. Und das ist schon ein bisschen so Pfadfindertruppe Kiel und Konsorten.
Ja, aber das ist ja einfach irgendwie quasi sowas wie eine Gemeinschaft Gleichgesinnter oder wie man das auch nennen will. Ne? Also die machen halt zusammen Dinge, die fahren halt irgendwo zusammen hin oder treffen sich oder ja, das
ja, so ist wie ja, Kegelclub Castrop-Rauxel.
Ja, genau. Womit du ja schon wieder den Stempel raufdrückst, aber das ist glaube ich, anders geartet als irgendwie so ein Verein. Also das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Dennoch wirst du natürlich auch dadurch eine gewisse Öffentlichkeit erreichen und im Zweifel halt Ansprechpartner sein. Ne? Wenn halt irgendjemand weiß aus dem Umweltamt, hier Geocacher, da habe ich ja schon mal hier irgendwie was gelesen oder gehört oder die haben schon mal gesungen bei uns, die rufe ich mal an. Das ist ja eigentlich eine gute Situation. Mhm. Also in dem Moment, wo du halt gefragt oder angesprochen wirst darauf, ist es ja eigentlich nur positiv. Schlimmer wäre es ja, wenn du halt nicht gefragt wirst und demjenigen das nicht einfällt, dass er halt jetzt genau dort vorstellig werden könnte, um mal ein Problem zu besprechen.
Und zack, steht's im Gesetzestext.
So ist es nämlich. Und dann da wieder rauszukommen, aua.
Ich habe hier eben nochmal gegoogelt und was ich noch gefunden habe, ist cashprobleme.de. Mhm. Und zwar ist das eine Seite aus der bayerischen Ecke,
ja,
die in Kooperation mit dem Bayerischen Waldbesitzerverband sogar betrieben wird. Wir sind ein Zusammenschluss von bayerischen Geocachern, die dieses Projekt ehrenamtlich in ihrer Freizeit betreiben. Wir wollen einen offenen Dialog mit allen, die dem Geocaching skeptisch gegenüberstehen oder wirklich Probleme mit Geocachern oder deren versteckten Schätzen in ihrem Gebiet haben. Okay. Mhm. Also nochmal eine ehrenamtliche Geschichte. Auch mit, ich gucke gerade mal, wie die Kontaktmöglichkeiten sind. Ja, klares Impressum mit einer Telefonnummer, ne? Das ist das, was der Jäger vermutlich im Zweifelsfalle liebt.
Ja. Ja, also es ist halt immer...
Cacherprobleme.de.
Cacherprobleme.
Cacherprobleme.de, nicht genau. Cacherprobleme.
Das ist dann noch wieder was anderes.
Ich finde den Cache nicht.
Genau.
Kein Problem, gucken Sie bei Cacherprobleme.
Ja. Nee, das ist, also ne, wenn man das auch so etabliert bekommt, dass es den Leuten dann genau in dem Moment, wo sie ein Problem mit einem Cache haben, einfällt, dass es da ja was gab oder dass bei Google halt ganz oben ausgespielt wird, wenn man mal genau nach sowas sucht. Und die stoßen hier rauf, dann kann es ja auch nur gut sein, weil es einen Ansprechpartner gibt und im Zweifel ja das Problem gelöst werden kann in beiderseitigem Einvernehmen, wie das immer so schön heißt.
Und hier jetzt gucke ich auch gleich mal, die haben nämlich sogar ein Video online.
Mhm. Das ist ja cool. So, herzlich willkommen bei cacheprobleme.de, der bayerischen Plattform, um mögliche Probleme mit Geocaches regeln zu können, aufgrund der immer wiederkehrenden Pressemeldungen negativer Art übers Geocaching wollen wir zum Beispiel dem Verband Bayerischer Waldbesitzer, den Umweltämtern oder sonstigen Behörden oder Grundstückseigentümern eine Plattform bieten, in der sie ganz einfach etwaige Probleme mit Geocaches melden können.
Hest hört, das war eine klare Ansage.
Genau. Mhm. So ein bisschen hat mich das jetzt erinnert an etwas anderes, was damit eigentlich nichts zu tun hat, aber dieses Probleme und Vermitteln klingt so nach Schlichtungsstelle.
Und du erinnerst dich noch, doch mal
genau, was. Du erinnerst dich noch an die FTF-Schlichtungsstelle.
Ja. Lieber FTF-Schlichtungsrichter, ein Jäger hat mir beim Kampf um den FTF ein Bein gestellt und deswegen konnte.
Ach, den Jäger lass mal außen vor.
C75318 vor mir am Cache sein.
Ja,
herzliche Grüße, dein Schnuckelmaus 74.
Genau. Ja, die ftfschlichtungsstelle.de war ja auch so eine schöne Sache. Also alleine das Bild im Kopf der Seite, wo sich zwei Mannschaften gegenüberstehen. Und da steht, ich war als erster da. Ja, da kann man halt einen Fall einreichen. Man sieht in der Warteschlange, dass die durchschnittliche Bearbeitungszeit momentan 492 Tage beträgt. Und als besonderen Service bietet die Seite auch die FTF-Garantie an. Sie beauftragen uns für eine bestimmte Gegend und geben uns ein Budget pro Cache. Wir setzen uns mit Ownern in der gewünschten Gegend in Verbindung und verhandeln für sie. Als Ergebnis tragen die Owner bei Anlage eines neuen Caches ihren Geocaching-Namen direkt ins Logbuch ein. Sie haben den FTF also schon sicher. bevor die Dose liegt. Der Owner erhält von uns 85% des Budgets, 15% behalten wir als Vermittlungsgebühr. Natürlich werden vermittelte FDS von allen Beteiligten vertraulich behandelt, schon in eigenem Interesse. Zu teuer? Fragezeichen. Bedenken Sie die Vorteile. Sie müssen keine Zeit investieren. Zeit ist Geld. Sie müssen nicht fahren. Sie sparen also Benzingeld. Wenn das Listing einen Fehler hat, sind Sie nicht umsonst gefahren. Sie müssen keine Zeit in komplizierte Rätsel oder Geld in teure Kletterausrüstung investieren. Auch D5, T5 sind plötzlich problemlos erreichbar. Es kommt zu keinen Streitigkeiten und so weiter und so fort.
Also man kann das doch auch bei World of Warcraft und so kann man doch auch koreanische Spieler kaufen. Beauftragen, die ja, dann für einen das Gold schürfen, hätte ich beinahe gesagt. Ich weiß nicht, ob man da Gold schürft, aber also sozusagen dich im Level nach oben zu treiben. Ja, das... Musst du auch bald nicht mehr selber Geocachen gehen. Früher haben wir doch gesagt, wir stellen Studenten an, ist viel zu teuer. Wir schicken einfach Menschen in Billiglohnländern los.
Ja.
Apropos Billiglohnländer, Mika aus Berlin. Jawohl. Mika aus Berlin hat übrigens...
Du meinst BER-Lien.
Genau, hat übrigens zur Geocaching-Stadtmeisterschaft auch einen Podcast gemacht, wo man nochmal sehr viel Einblick in die 14 zu lösenden Mysteries bekommt. Das sei nur noch der Vollständigkeit halber nachgelegt und empfohlen.
Mhm. Billiglohnland. Ja.
Du, ich habe in Berlin schon arbeiten müssen. Ich sag dir, du. Schlimme Gegend.
Ja, aber ist auch ein cooler Lost Place, ne?
Berlin? Die Ideen sind großartig. Ja, ja, wir sind ja leider nicht die Ersten, die drauf gekommen sind. Von der wäre echt noch heil auch. Also da könnte man noch...
Ja, ja. Aber eigentlich viel zu heil. Und das Schöne ist,
das gibt sich nach einer Woche.
Es ist ja genug Technik verbaut, aus der man echt was machen kann. Also zum Beispiel aus dem, was da verbaut ist, kannst du ja zum Beispiel so ein.
Ist jetzt nicht so richtig, wo wir stehen geblieben sind, aber der Rechner hat hier gerade furchtbar, also ich kann das Ende auch gerade nicht abhören, aber der Rechner hat hier gerade schwarzen Bildschirm gemacht und alles ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber jetzt ist alles wieder da auf einmal und nicht mehr schlimm.
Ja. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, bei Berlin.
Berlin hatten wir Lost Place. Flughafen, leider nicht unsere Idee, aber eine gute Idee.
Ich finde, also das beeindruckendste Bauwerk für mich in Berlin ist ja diese Elbphilharmonie.
Ja, man möchte meinen, sie haben sich verschworen. Ja. Und dann noch die Leute mit diesem, eingebuddelten Bahnhof, wo jetzt der Bund sagt, och. Weißt du, ist eigentlich...
Nö.
Jetzt habt ihr den halben Scheiß da schon abgerissen, aber... Genau. Ach komm, lassen wir.
Ja, herrlich. Also manchmal, ne?
Vor allem, als die demonstriert haben, ne? Und da hätte sich dann ein Bundesminister hingestellt, hätte gesagt, jo, wir machen's nicht. Ja. Den hätten sie doch durch ganz Schwabenland getragen, auf Händen.
Der wäre Papst geworden.
Ja, der wäre Papst geworden.
Genau.
Und jetzt kommt der so hinten rum und sagt,
Das ist PR-technisch auch irgendwie, ne? So, also ein guter PR-Berater hätte gesagt, mach das anders.
Man möchte schon wieder annehmen, da ist irgendwie. Naja, also ich habe jetzt noch keine offizielle Bestätigung gehört, Stuttgart 21 wird gestoppt. Sondern bis jetzt habe ich nur gehört, es soll durchgesickert sein, dass das Bundesbauministerium und das Verkehrsministerium, wir wollen vielleicht das nicht mehr bezahlen.
Ich hätte das dann so gemacht, ich hätte die Leute nochmal ordentlich auf die Straße gebracht. Weißt du, also irgendeinen hätte ich mir gesucht, der gesagt hätte, ja, es ist richtig, wir haben hier den gemeinen Borkenkäfer gefunden, aber über den fahren wir rüber. So, ne? Der wäre dann irgendwie, oder da wären die Leute Sturm gelaufen, hätten nochmal demonstriert und dann hätte ich mich hingestellt und gesagt, okay, wir bauen es doch nicht.
Ich rette den Borkenkäfer.
Genau.
Ich habe mir so ein Borkenkäferkostüm angezogen, mit so Fühler auf dem Kopf.
Und dann wärst du doch der Held gewesen.
Ja. Aber kannst du dir hier unseren Verkehrsminister vorstellen mit so Fühler auf dem Kopf?
So und Fühlern diese Biene, die ich meine.
Oh, sehr schön in der Heute-Show. Ne, weil Kampfdrohne war das Thema. Kampfdrohnen. Ja. Und er hat gesagt, das ist alles eine Frage der Verkaufe. Mach das da weg hier, mach das Bild von diesem bösen Flugzeug weg. Ja. Und dann kam so eine Willi-Figur von Biene Maya. Ja. Auch eine Drohne, aber eine ganz nette.
Ja, es ist alles die Frage, wie man es halt gut verkaufen kann. Ne?
Und das zum Beispiel kann der H42-Cacher ja wie kaum ein anderer.
Ja,
ne? Von dem habe ich nämlich bei Twitter was gelesen. Das müsste ich mir gleich mal wegmerken, weil es mir in Sachen Verkaufe auch so gut gefallen hat.
Das kommt mit auf den Schrein und wird täglich angehimmelt.
Ja, total geil. Und wieder steht auf dem Schurwald die kurzloggige New Biere in voller Blüte. Die kurzloggige New Biere.
Ja.
Sehr geil.
Sehr schöner Satz. Ja.
Herr 42 ja, Kescher, ja. Mein Respekt. Was einem so einfällt beim Motoren zusammenschrauben.
Ja, wenn man ihn mit seinem Auto kommen sieht, traut man ihm das gar nicht. Na gut.
Hauptsache Qualitätsprodukt.
Ja, auf jeden Fall. Ist es ja. Ohne Zweifel.
Und so, Reformation.
Wenn es groß wird, wird es ein Auto.
Ey, der JR849, den müssen wir für diese Sendung bezahlen, verdammt.
Ja.
Ja, der hat hier schon wieder. Das nächste Thema ist schon wieder von ihm.
Mhm.
Dabei
wie auf dem Kasseler Geocacher-Stammtisch. Das war damals ja schon der Brüller, ne?
Eben. Also schon 2007 haben wir uns hochgradig amüsiert über Caches, die 2005 auf einem Kasseler Geocacher-Stammtisch beschlossen wurden.
Na, und
wer weiß, welche Serie es ist? Wer weiß?
Ihr habt es gemerkt, ne? Kassel gibt's gar nicht.
Das ist eine Fleischsorte.
Genau.
Eine Zubereitungsart von Fleisch. Mhm. Nee, wisst ihr, oder? Um welche Serie es geht? Welche Serie wurde auf dem... Könnte man jetzt noch glatt hier, wenn wir einen Chat hätten, ja. Wenn wir live sind, könnte man jetzt fragen, welche Serie wurde auf dem Kasseler Geocaching-Stammtisch am 4.3.2005 beschlossen?
Obwohl, wir haben ja auch mal festgestellt, sowohl Ort als auch Datum variieren durchaus.
Ehrlich? Zu dieser Serie. Ich dachte, das ist Copy-Paste.
Na, es gibt auch, glaube ich, andere Auslegungen. Ich erinnere mich da dunkel... Dass der Ort durchaus variabel war und ich meine auch das Datum.
Aber es war auf alle Fälle eine Zeit, wo man noch gedacht hat, dass man mit Serien der Geocacher-Welt was Gutes tut.
Ja, ja.
Gab ja nicht genug wahrscheinlich, 2005.
Und, hey, eine Zeit lang war es ja auch so, du wusstest sofort, und lösen wir es ja auch schon auf, du wusstest sofort, egal in welches Dorf du fährst, an der Kirche liegt was.
Genau, die Gotteshäuser-Serie.
Genau.
Immerhin 1000 Dosen, ne? Mehr als 1000 Dosen gibt es davon.
Ja, Wahnsinn.
Also Wahnsinn, wie sich sowas verbreitet, wie so ein Hoax, der irgendwie... Ne, immer weiter verbreitet wird und der Nächste glaubt's und unglaublich. Und
es gab ja auch etliche Copycats.
Ja? Copycats? Also, es war doch aber gewünscht, oder?
Nein, ich meine, wo andere Serien, die dann zum Beispiel die Briefkästen bedosten und hast du nicht gesehen.
Ja, aber erst weißt Musik, du? Warte.
Ja.
Erst Musik. So. Hör mal, da hat einer sein Keyboard. Also ich müsste jetzt ein bisschen schneller losgehen, aber ich habe es nicht so richtig
eingeschaut. Also wirklich, da schreibt jemand, was Obolus und Bonus machen, ist Theo-Caching. Unser Spenden sammeln Theo-Caching?
Ach was, der meint bestimmt nur unser neues Hobby, Geocaching.
Meinst du? Ach, das wissen unsere Zuschauer ja noch gar nicht. Wir gehen nämlich nach Dienstschluss jetzt immer geocachen.
Und vergessen wir Nasenspray davon.
Kleine blaue Dosen.
Und große rote.
Nach GPS-Koordinaten.
Am besten, wir erzählen mal was darüber.
Eine Handpuppe spielt gerade Querflöte, aber.
Genau.
Aber blonde Haare. Eine andere Puppe spielt auf dem iPad-Klavier.
Es ist 17.30 Uhr, die Arbeit aus, wir haben frei. Jetzt beginnt endlich wieder unsere Geocacherei.
Doch, durch eine kleine
Zeit. Ich finde ja aber den Refrain am stärksten. So, jetzt erstmal. Jetzt sind die Cachen auf Privatgelände, das ist verboten, klar. Da kommt der Maulwurf und meckert. So, jetzt Trost in einem Lied und jetzt geht's los.
Ziel, die Seligkeit zu finden. Jo. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen.
Jawohl. Sachen gibt's.
Ja. Wahnsinn, ne? Das hat aber auch schon, glaube ich, ein bisschen Moos angesetzt, das Ding, oder?
Das Video ist schon ein bisschen älter allerdings. Ja. Ist schon durch alle Medien getrieben worden. Gefällt mir aber trotzdem, und weil wir ein Audio-Podcast sind, habe ich gedacht, kann man das hier zu Gehör bringen.
Ja. Und wenn wir ein Videopodcast, hättet ihr noch gesehen, was ich da gespielt. Also wie wir hier auch abgehen.
Abgegangen sind.
Mhm.
Und was wollten wir jetzt eigentlich erzählen?
Weiß ich gar nicht. Also diese Serie, du wolltest was zu der Serie sagen. Geocaching so zur Reformation von Atheisten.
Zur Reformation, genau. Das war nämlich das Stichwort. Da ist nämlich ein... Also sozusagen, es ist ja immer wieder die Frage, als wir mit Geocaching angefangen haben, war eins der wichtigsten Prinzipien, das wir gelernt haben, Geocaching ist, macht keine Werbung, ist überparteilich, also außer die Werbung, die bei Groundspeak gekauft wird, hier Project Ape oder Jeeps oder so, ne? Aber überparteilich, da wird kein Glaube verkündet und da wird auch keine politische Richtung vorgegeben. Mhm. Gibt natürlich immer so Grenzfälle, klar, aber so prinzipiell sollte das tabu sein. Gotteshäuser-Caches waren ja, und insofern war unsere Anmoderation auch etwas in die Irre leitend, nicht zwingend dafür da, den Leuten die Kirche nahe zu bringen, sondern die Kirche nahe zu bringen. Mhm. Also das Gotteshaus als solches und nicht zwingend den Inhalt, erst recht nicht den ideologischen. Das geht aber mittlerweile einen Schritt weiter. Es gibt da nämlich auch so Sätze wie der Pastor ist informiert und freut sich über Gäste aller Glaubensrichtungen sowie Atheisten. Letztere werden hier vielleicht reformiert.
Ja. Na, solange nichts...
Reformen haben sie 89 immer gefordert.
Ja.
Und dann sind sie alle reformiert worden.
Mir sind es voll...
War das so?
Ja, genau. Wir haben alle die große Reformation hinter uns.
Nee, jedenfalls ist das ein neues Thema, das in unserer Community auftaucht. JR849 mutmaßt, dass es damit zu tun hat, dass das nicht mehr so viele sind und dass sie deswegen sagen, naja, dann müssen wir halt ein bisschen mehr Werbung machen, dann sind wir auch bald wieder mehr. Und insofern ja auch ganz passend zum Rücktritt des Papstes.
Mhm, genau. Ich habe leider für dich am 9. März jetzt nichts vor.
Du hast für mich am 9. März nichts vor.
Es hat sich leider erledigt. Sonst wären wir beide nach Sachsen gefahren.
Ja, also, immer
ich,
schön.
Ich hätte dich dort abgesetzt am 9.3. pünktlich um 19 Uhr und hätte dich 24 Stunden später abgeholt. In der Zwischenzeit hättest du dich mit einer bestimmt sehr lustigen Truppe auf den Weg gemacht. Und hättest ein Event absolviert. Dafür hättest du T5, D4,5 bekommen. Und ein paar neue Schuhe.
Okay.
GC45 KH5. 100 Kilometer nonstop. Der etwas andere T5. Ein Event, wo eine Wanderung Mittelpunkt des Geschehens ist.
Boah. 100 Kilometer nonstop.
Ja.
Darf ich wie lange brauchen?
Na, maximal 44 Stunden, 24 Stunden.
Wo ist mein Segway?
Genau, die Nachtstrecke über 60 Kilometer wird in der Gruppe absolviert. Unterwegs gibt es zwei Erholungspausen, wo auch eine Kleinigkeit gegessen und getrunken werden kann. Die Strecke führt von Dresden-Plauen in den Dresdner Westen über Leutewitz und den Omsewitzer Grund bis nach Kesselsdorf, nach Oberwartha und über das Wideritztal und Altfranken zurück nach Dresden-Plauen. Nach ausgiebigem Frühstück geht es auf die 40 Kilometer Tagesstrecke, die dich über den Wiener Park in Richtung Pesterwitz und so weiter und so fort. Ja, natürlich gibt es unterwegs genügend Möglichkeiten, deine Tour vorzeitig zu beenden, falls sich an den Füßen doch einige Blasen gebildet haben.
Ja, danach ist man tot, glaube ich, wenn man nicht gerade geübt ist. Also wenn man das nicht regelmäßig immer mal trainiert und keine Chance. Also da weißt du auch selber, hättest du mich abladen können, dass nicht mal als Berichterstatter hätte ich das mitmachen können.
Ja, wie gesagt, es ist schon ausverkauft, hätte ich fast gesagt. Es ist auch auf 15 bis 20 Personen limitiert. Aber es ist natürlich tatsächlich irgendwie eine Ansage, ne? 100 Kilometer Wanderung beim Event.
Puh. Was ich ganz entscheidend fand, ich habe mir das Listing ja dann auch nochmal angeguckt, die Kollegen weisen schon darauf hin, dass das Profis sind.
Ja.
Ne? Also, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die sich mal eben ausgedacht haben, wir laufen 100 Kilometer zu Fuß, sondern das sind Jungs und Mädels, die das hier machen, die das organisieren, die haben das schon öfter gemacht. Mhm. Die wissen, wie das geht.
Ja.
Und die wissen auch, worauf man achten muss und wie man die Leute versorgen muss, damit sie zumindest, wenn sie auf sich aufpassen, gesund wieder nach Hause kommen.
Mhm.
Aber irre.
Ja.
Die Sachsen sind echt verrückt.
Ja.
Toll.
Finde ich auch.
Finde ich echt großartig, aber 100 Kilometer ist jenseits... von Gut und Böse.
Ich hätte gerne Fotos von Socken und Schuhen. 100 Kilometer?
Ja, das sieht das interessant aus hinterher.
Ja.
Da dürfte auch Profi-Ware etwas lediert aussehen hinterher.
Apropos Profiware, ich habe ja auch wieder so eine nette Mail gekriegt und zwar Hanwag.
Sollen wir wieder was testen?
Nee, kannst du, wenn du willst, aber Hanwag Trekkingstiefel. Gibt's jetzt neue Modelle.
Sehen die schick aus?
Tatra heißen die übrigens.
Tatra?
Ja, volle Breitseite. Und das Besondere daran ist, die gibt es jetzt für normalen Fuß, für schmalen Fuß und für breiten Fuß.
Die machen schmalen Fuß, war das nicht immer dein Spruch?
Ja. Da ist mir nur aufgefallen, die Farbbezeichnungen sind ja sonst immer manchmal, also was heißt immer, sind ja hin und wieder sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr blumig. Kreativ,
ja.
Hier heißen die Farben Erde, Asche oder Torf.
Sehr schön.
Ja, es gibt auch noch Aubergine-Gemse, aber ich fand Erde, Asche und Torf vielleicht gut.
Ich habe übrigens gestern auf Mixlr Kollegen entdeckt und auch über eine halbe Stunde zugehört, weil es hochinteressant war. Und zwar der Outdoor-Podcast sendet jetzt nicht nur in Konserve, sondern auch live via Mixlr. Mhm. Die haben offenbar auch bemerkt, wie schön einfach das geht und haben mich gestern sehr, sehr gut unterhalten mit ihren Auskünften zur Boot, wo sie sich darüber unterhalten haben, was man so an Paddelbooten testen konnte oder eben auch nicht. Dann haben sie sich darüber unterhalten, was sie selber so besitzen. Ich habe immer gleich die Preise nachgeschlagen und es schlackerte lustig. Und sie haben sich ganz viel unterhalten über Test-Events. Also auch in der Paddler-Szene ist es offenbar so, dass man eben eigentlich nicht auf Messen gehen muss, wenn man so ein Boot kennenlernen will, sondern dass es dafür speziell organisierte Test-Events gibt, wo du dann eine vordefinierte Strecke hast. Die kannst du unter Umständen erstmal mit deinem Kanu fahren. Dann weißt du so, so würde sich das anfühlen in meinem. Mhm. Und dann kannst du gucken, ne, mit dem fühlt sich dann mehr so an. Hier muss ich mehr das tun und so. So für die totalen Cracks.
Mhm. Warst du schon mal auf der Boot?
Nee.
Das ist ganz cool, weil es sind ja Riesenhallen da in Düsseldorf, wo in einer Halle zum Beispiel ein wahnsinnig großes Bassin aufgebaut ist, wo die Wakeboarder fahren. Mhm. Also es ist eine Zuganlage dann oben an der Decke und die zeigen dann natürlich so Sprünge und hast du nicht gesehen und wie die kaputten. Und das ist schon irgendwie eine interessante Veranstaltung und da konntest du halt auch sämtliche andere Boote für eine Person dann testen. Also stehen auch in irgendwelchen Hallen dann so die Abramowitsch-Yachten, ne? Also eine Halle pro Boot, ein Boot pro Halle.
Okay.
Aber so ein Zeug da auch. Und das fand ich immer ganz cool, weil das ist so, sonst hat man ja Messe häufig so irgendwie Stände, ne? Einen Katalog mitnehmen oder so. Da war das halt ein bisschen anders und das fand ich sehr... Das ist sehr interessant. Kann ich mir gut vorstellen, dass es gerade für die Outdoor-Blog-Clique da echt ein Highlight ist. Also
das auch sei hier als Podcast-Empfehlung rausgegeben. Das ist durchaus spannend. Gerade wenn die Kollegen live senden, das macht echt Spaß, dazu zu hören.
Schön. War der Herr Outdoor Spirit, glaube ich, auch dabei, ne? Das ist, den wir ja mal bei Lost getroffen haben.
Ja.
Der, glaube ich, sogar so ein, da bin ich sehr neidisch drauf. Ich glaube, der hat so ein VW Amarok.
Ist doch ein Pickup, ne?
Das ist nicht einfach nur ein Pickup.
Nee, ich weiß, aber...
Der ist schon... genau.
Vollkommen nutzlos, aber...
Mit zwei Kindern.
Ja.
Und dann hinten, glaube ich, hat er auch dieses Ding drauf. Da. Das ist nicht nutzlos.
Naja, braucht kein Mensch in Wahrheit, nicht wahr? Aber fetzt halt wie Sau.
Das ist doch nicht...
So gemein.
Ja. Nee. Ich finde das gut. Also ich würde sowas mir auch schenken lassen.
Also was ich mir zwischendurch gewünscht habe, das müssen wir uns mal merken für mögliche Live-Sendungen. Ich wusste ja nicht, welche Stimme zu welchem Namen gehört. Und ich hätte so gerne mal kurz gesagt, der eine da gern ein bisschen lauter. Also die haben es so wie bei uns, weißt du? Einer ist recht mikrofontreu und einer tanzt eher durchs Studio und spricht dabei.
Wer bist du denn?
Ich bin der mikrofontreu.
Also.
Und ne, dann könnte man.
Also, du meinst mit anderen Worten, ich gehe hier ständig durch die Gegend und ich bin nicht zu hören, oder was?
Ja, dann nicht so präsent wie ich. Also, weil man ja direkt ins Mikro spricht und dann hat man natürlich auch, ich sag mal, mehr Präsenz.
Ist das hier dein neues Schminkköfferchen?
Nee, das ist kein Schminkköfferchen.
Aber es sieht so aus.
Vorsichtig beim Aufmachen.
Aber du hattest mal so ein Schminkköfferchen.
Hatte ich nie.
Doch.
Aber steht hier gerade mitten im zwischen den Küchenstudio, deswegen könnt ihr ihn gerade nicht so gut hören.
Das sind ausreichend.
Patches und Aufkleber mit Pfadfinder-Hintergrund. Und dann sind das Taschenlampen, große Mikrofone.
Monokel.
Außerdem heißen die nicht Monokel, sondern du meinst Kaleidoskope.
Nee, ich meinte jetzt eigentlich...
Monokel sind flach, wie eine Brille. Wogegen die... Jetzt setzt aber sich den Windschutz auf die Nase.
Ja.
Ja, super, das ist, doch das grade, ne? Das ist auch voll hygienisch.
Weißt du, wie ich... ja, komm, also, ne? Weißt du, wie ich übrigens den Karneval begrüßt habe?
Na?
Ich habe mir morgens beim...
geh mal wieder ins Mikro, dann hören das alle.
Ich habe mir morgens bei Konditorei Kopf ein Berliner gekauft.
Ja, und getwittert.
Nun warte, ein Berliner gekauft mit Guss und bunten Smarties, hatte ich fast gesagt, drauf. Habe ich im Büro dann ausgepackt, habe einmal Hello gesagt und dann war es das. Das ist hier Karneval in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist norddeutscher Karneval.
Genau, aber voll emotional.
Na, aber war dir nicht dann so ein bisschen silvesterlich zumute? Das ist immer mein Problem. Berliner Rosenmontag, das ist für mich, Berliner ist für mich Silvester.
Na, Silvester ist für mich so traditionell fast so Weißwurst. Also, ne, weil am ersten morgens zum Frühstück ist immer so Weißwurst und Brezen.
Echt?
Und, ja.
Du da, weißt du da, wo es gute gibt hier?
Ja, die werden importiert aus,
okay.
Aus Baden-Württemberg.
Oh,
Ja. Ja, ja, und das ist seit, glaube ich, mittlerweile 10 Jahren bei uns Tradition und deswegen, ja. Nee, was wollte ich gerade sagen? Ja, was ist das hier für ein Zeug in deinem Köfferchen da?
Der Herr Radio Scout hat uns freundlicherweise ein Paket geschickt und uns Technik spendiert. Das sind zwei Behringer Kleinmembranmikrofone, die jetzt so untere Preisklasse sind, aber für unsere Zwecke wunderbar geeignet, wenn wir mal zu, weil ne, unsere Großmembranen hier sind ja auch untere Preisklasse, das reicht hier für die Zwecke völlig aus. Und die sind Stereo aufgelöst, also aufeinander abgestimmt. Und die kann man auf so eine Schiene stecken, links und rechts ausrichten, hast einen schönen Stereo-Sound. Und wenn wir jetzt zwei Gäste haben zum Beispiel, die dann hier noch sitzen könnten, dann könnten wir denen das einfach mit unserem handgeschmiedeten Mikrofonstativ vor die Nase stellen. Und hätten dann also auch für die Gäste einen ziemlich guten Sound.
Das heißt, zum einen, wir brauchen Gäste, um es auszuprobieren.
Richtig.
Genau.
Zwei, also, übrigens.
Genau.
Zwei.
Bewerbung bitte an die bekannte Adresse.
Mhm.
Und klingt deine Stimme dann besser wieder?
Nee, meine nicht. Na, meine klingt vor allem, also meine klingt ja...
Wieso klingst du heute so?
Nasal, volle Pulle.
Männergrippe.
Ja, total tödlicher Männerschnupfen. Muss sterben, aber schon seit Tagen.
Ja. Ja. Ich drücke die Daumen, also dass es dir bald wieder besser geht.
Ja, wer solche aber Podcast-Partner hat, braucht keine Feinde mehr.
Nö, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe ja auch totales Mitgefühl und deswegen frage ich ja auch immer so, warum du so klingst.
Ja, auch von selbst, ne? Vor allem.
Ich habe jetzt auch nicht. Ich habe jetzt bestimmt 4-mal von alleine gefragt. Ich weiß, du hast das verabredete Zeichen vorher gebracht.
Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht.
Ja.
Ja.
Findest du?
Du, wir haben tolle Themen gehabt heute.
Okay. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss.
Ja?
Was schenkst du mir morgen?
Zum Valentinstag?
So, jetzt komm.
Na, eigentlich wollte ich dich überraschen.
Wolltest du mich zum Essen einladen?
Ich wollte dir ein Lied schreiben. Also geschrieben ist es schon, ich wollte es dir vorsingen.
Ja.
Ich wollte mich vor dein Büro stellen.
Ja.
Deine gesamten Kollegen zusammenholen und dann wollten wir zusammen das Lied singen. Aber das hast du jetzt versaut.
Mhm.
Ganz toll.
Naja, vor allen Dingen mit der Stimme.
Die Freude, ne? Hast du. Ja. Ich hätte auch Playback das Ganze gemacht.
Ja, lieber Playback als Playboy. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir für heute. Wie gesagt, das mit den Bewerbungen für den Test der Mikrofone ist durchaus ernst gemeint.
Allerdings offerieren wir keinen Schlafplatz. Wir offerieren hier Aufenthalt bei Trank. minus Speis, also bei Trank,
genau.
Für einen Podcast, beziehungsweise die Vor- und die Nachbereitungszeit obendrauf.
Ja.
Und wenn wir garstig werden, dann sagen wir einfach, danke, das war nett mit euch.
Genau, mitzubringen sind Themen. Und noch irgendwas? Was brauchen wir noch?
Themen sind das Wichtigste und eine gewisse Bereitschaft, freundliches Deutsch zu reden.
Oh. Dann bin ich ja
also aus. Verständliches meine ich, so rum.
Ja.
Also, ach nee, auch nicht. Also, nur Schweigen ist scheiße.
Wir haben
also
kaum nicht Anforderungen.
So
ja. Ja, dann fange ich mal an und sage einfach für heute tschüss.
Ich sag sorry für die Geistesverwirrung und nehme die Dynamik aus Abbas dynamischem Schluss. Der windet sich gerade und kotzt total.
Ah.
Ich sag, wir können das stringenter, das weiß ich genau, aber heute war es eben ein bisschen. Jetzt ist er weg. Tschüss.